Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, unter diesen Bedingungen heute über die Krise der AfD zu sprechen. Wenn man es so sagen darf, ist die Pandemie tatsächlich für die AfD eine doppelte Krise. Und auf die möchte ich auch ein bisschen genauer eingehen. Und ich möchte auch versuchen, auf die aktuellen Entwicklungen innerhalb der AfD und um dieses Milieu der AfD einzugehen. Weil hier etwas deutlich wird, was in den letzten Monaten immer wieder mal so durchschimmerte, nämlich an internen Problemen der AfD, die aber jetzt sozusagen zum völligen Tragen kommen. Und eigentlich ist das, was wir heute erleben, im Wesenskern der AfD von Anbeginn angelegt gewesen. Denn es ist mitnichten so, wie beispielsweise der Gründer Bernd Lucke immer noch suggerieren möchte, dass irgendwann ganz, ganz viele komische Rechte in diese Partei gekommen wären und er hätte das gar nicht mitbekommen. Die Personen, die heute die Partei prägen, auch als rechten Flügel am meisten prägen, sind von Anbeginn bzw. sehr früh schon in der AfD mit dabei gewesen. Aber das ist so eine kleine Lebenslüge von Herrn Lucke, die man auch vielleicht ein bisschen verzeihen kann, wenn man merkt und sieht, wie es ihm heute selbst mit dieser Partei geht. Die AfD hat zurzeit man könnte es vorsichtig sagen, personelles Problem. Gerade heute ist aktuell neu entschieden worden, dass Herr Kalbitz, Andreas Kalbitz, eben nicht automatisch wieder in die AfD schnell zurück kann. Der Hintergrund ist, dass er verschwiegen hat, dass er in verschiedensten Formen Beziehungen zur heimattreuen deutschen Jugend hatte. Die heimattreue deutsche Jugend ist eine rechtsextreme Organisation gewesen, die Kinder und Jugendliche ja im rechtsextremen Geiste erziehen wollte und das oft erfolgreich getan hat. Viele der Personen, die dort groß geworden sind, sind auch parteipolitisch in anderen Strukturen stark involviert. Herr Kalbitz hat immer so getan, als wäre er mal zufällig in Eschede, hier in der Nähe von Hamburg, in Niedersachsen, mal zu Besuch bei so einem Lager gewesen. Diese Lager sind clandestin vorbereitet worden. Da musste man schon zum inneren Zirkel dieses Milieus gehören, um überhaupt zu wissen, wo so ein Lager stattfindet. Aber tatsächlich hat jetzt ein Gericht entschieden, dass eben sein Antrag auf Wiederrückgängigmachung des Rauswurfes erstmal hinfällig ist. Es wird jetzt vor einem Berliner Gericht zu einer Hauptverhandlung kommen. Andreas Kalbitz ist aber auch gerade in den letzten Tagen sehr ins Gespräch gekommen, weil er, naja, wie er das meinte, freundschaftlich einen Mitglied seiner Partei gebufft hat, der dann schwer verletzt in Häkchen im Krankenhaus gelandet ist. Und da merkt man jetzt auch so langsam, dass tatsächlich innerhalb der AfD das Ansehen von Herrn Kalbitz und auch sozusagen die Unterstützung von Herrn Kalbitz langsam sinkt. Er ist nämlich eigentlich nicht nur der AfD-Vorsitzende in Brandenburg und der Landtagsfraktion gewesen, er ist vor allem der Organisator des sogenannten Flügels gewesen, der sich dann in den letzten Monaten selbst aufgelöst hat. Der Hintergrund ist gewesen, dass der Verfassungsschutz dieses Spektrum der AfD als rechtsextrem eingestuft hat und dementsprechend auch als Beobachtungsobjekt, und man hatte die Sorge, dass die gesamte Partei davon betroffen werden konnte, und darum hat der Bundesvorstand gedrängelt und hat dann gesagt, dieser Flügel soll sich selbst auflösen. Das hat Andreas Kalbitz als Organisator ohne Probleme abgenickt. Und die zweite große Person, die diesen Flügel prägt, Björn Höcke, der quasi das Gesicht des Flügels ist, hat auch gesagt, kein Problem, weil wir haben eh unser politisches Ziel erreicht, nicht abzuwenden, dass die AfD eine CDU 2.0 werden könnte. Und man muss auch in diesem Spektrum gleich betonen, mit aller Vorsicht, dass eigentlich eins nur weg ist. Der Name, die personellen Verbindungen, die Netzwerke sind natürlich weiter da und sie bestehen und sie funktionieren. Aber mit diesem Schlag hat Andreas Kalbitz tatsächlich auch in diesem Milieu das Ansehen verloren. Der vermeintlich große Widersacher von Herrn Kalbitz und des ehemaligen Flügels ist Jörg Meuthen. Jörg Meuthen ist einer der Bundessprecher der AfD. Und leider wird er in den Medien jetzt oft auch so wahrgenommen als derjenige, der gegen die Radikalen vorgeht. Logischerweise sei er der Moderatere innerhalb der AfD. Naja, da sage ich mal ganz vorsichtig, er ist derjenige, der mal auf einem Parteitag in Hannover den Kampfbegriff geprägt hat von dem rot-grün 68 versüfften Deutschland, aus dem man weg müsste. Und ist auch derjenige, der sich zuvor wohlwollend vom Flügel zum Vorsitzenden hat wählen lassen und im Übrigen auch beim Flügeltreffen mal gesprochen hat. Also da sind sozusagen immer wieder mal so Richtungsstreitereien, wie gesagt, schon angelegt im Wesenskern der AfD. Ich gehe auch gleich nochmal auf die Inhalte etwas genauer ein. Aber nur weil jetzt einer einen Rechten kritisiert, denke ich, sollte man doch ein bisschen vorsichtig sein und sagen, naja gut, dann muss das ja ein Moderator sein. Das ist so die typische Mimikrie, die wir in diesem Milieu sehr gut kennen. Tatsächlich ist es ihm aber gelungen, auf einer Bundesvorstandssitzung eine Mehrheit zu bekommen für eben den Ausschluss von Andreas Kalbitz. Und man muss hier ganz deutlich sagen, dass der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, der auch im Bundestag die Fraktion mit anführt, vehement dagegen gewesen ist. Er hat versucht, hinter den Kulissen sozusagen das zu verhindern. Herr Kalbitz ist nämlich eigentlich auch ein politischer Ziehsohn von Alexander Gauland. Da sieht man eben auch, Herr Gauland, der oft in den Medien immer als der Moderator wahrgenommen wird und ausgleichend innerhalb der Partei, ist mitnichten der Ausgleichende, der Moderator. Er hat von Anbeginn den Flügel mit unterstützt, hat von Anbeginn auch sich sehr hinter Kalbitz bei anderen Querelen gestellt. Und da merkt man eben auch wieder, naja, man muss sehr genau hinschauen, um die einzelnen Personen dann einordnen zu können in den jeweiligen Phasen. Das Interessante, wahltechnisch gesprochen, ist tatsächlich, dass diese Streitereien und diese Querelen der AfD schaden. Die Likes in sozialen Netzwerken sind gesunken, auch das Weiterleiten ihrer Tweets und was sie alles veröffentlichen, aber eben auch in den Umfragen ist die AfD zeitweilig schon unter 10% gekommen, nur 9,5% einmal, mittlerweile liegen sie auch circa bei 8%. Und ich möchte das kurz zusammenfassen in einer These, woran das liegen könnte. In der politischen Auseinandersetzung mit der Pandemie hat die AfD nämlich ihr Klientel mit ihren Positionen nicht wirklich erreicht. Grenzen zu und Asylanträge ablehnen reichte eben nicht. Das hatten sie als erstes gefordert. Man kann es etwas vorsichtig formulieren, die Partei bediente nicht die Verschwörungsmentalität ihrer Anhängerschaft in den sozialen Netzwerken und auf der Straße. Und wir erleben auch beispielsweise bei den Protesten gegen die Pandemie-Maßnahmen, dass die AfD da nicht so präsent ist. Hier eine Aufnahme vom letzten Samstag in Hamburg, wo circa 1000 Pandemie-Maßnahmen-Gegnerinnen aufgelaufen sind, alle, naja, ich sage jetzt auch mal Maßnahmen, die eigentlich verordnet gewesen sind, ignoriert haben. Ich betone das nur, weil wir gerade gestern erleben durften, dass die Polizei bei einer Demo zur Erinnerung der Opfer in Hanau tatsächlich rigider vorgegangen ist. Hier hat man einfach nur die Teilnehmer gebeten, setzen sich ein bisschen weiter auseinander, dass da gerade Masken getragen worden sind, war kein Grund, diese Demonstration aufzulösen. Hier haben wir aber das erleben können, was wir bundesweit erleben, nämlich mittendrin auch Personen, die wir kennen, nämlich aus dem Umfeld und aus dem direkten Parteikontext der AfD. Und auch wenn dort von der Bühne von der Verantwortlichen gebrüllt worden ist, Nazis raus, ist das tatsächlich eher eine Form der politischen Mimikrie, die wir hier in diesem Milieu auch immer wieder erleben. Für sie sind nur Nazis offensichtlich, die gewalttätig sind und die den Nationalsozialismus verherrlichen. Ich denke, wir verstehen unter Rechtsextremisten etwas anderes als nur diesen Teil, auf den man sich sozusagen hinweist und sagt, die seien ja nicht bei uns. Wie gesagt, AfDler sind dabei. Ich habe auch dort unter anderem einen YouTuber gesehen, der oft mit einem Holocaust-Leugner zusammenarbeitet, um nur zwei Beispiele in der kurzen Zeit zu benennen. Einer der führenden Köpfe im Hintergrund ist tatsächlich Heiko Schöninger von den Ärzten für Aufklärung. Und bevor ich es vergesse, sei an dieser Stelle auch gleich erinnert, das Interessante an diesen Gegnern, die sich Corona-Rebellen vielleicht nennen und manche sagen auch Corona-Idioten, dass tatsächlich diese Gegnerinnen eins mit der neuen Rechten gemein haben, nämlich die permanente Umdeutung von Begriffen. Hier wird Freiheit ganz anders verstanden. Hier wird dann auch beispielsweise ganz viel von Liebe gesprochen, von Herzlichkeit, von Solidarität. Dabei weiß man eigentlich, dass Solidarität heute heißt Masken tragen. Bei Ihnen heißt Solidarität keine Maske tragen. Und all die Werte und Begriffe, was nämlich Teil der neuen Rechten ist, diese Begriffe, die mit Emanzipation, Humanität und Liberalität zu tun haben, zu entwerten. Genau das macht dieses Milieu, auch wenn sie sozusagen personell, zumindest können wir es aktuell noch nicht belegen, keine direkten Bezüge zum Umfeld des harten Kerns der neuen Rechten, da zählen wir auch Teile der AfD zu, aber eben auch das Institut für Staatspolitik beispielsweise in Schnellroda und Götz Kubitschek und Ellen Korsitzer. Auch wenn wir da keine engen Bezüge sehen, sehen wir aber, dass sie im Diskursprozess genau das tut, dass sie genau das tun, was die neue Rechte tut. An Heiko Schöning ist auch derjenige, der immer wieder hier ein Bild von einer Mahnwache vor der Demonstration, die sie jetzt gerade abgehalten haben. Und er ist auch immer wieder derjenige, der mit einem bestimmten Habitus arbeitet, nämlich diesen Habitus des Arztes und deswegen sozusagen der Neutrale, der Wissenschaftliche. Und dann kommen aber komplett unneutrale, unwissenschaftliche Position, denn er ist beispielsweise schwer der Meinung, dass unter anderem Bill Gates und mafiöse Verstörungen daran arbeiten würden, die Pandemie hochzuschreiben, hoch zu dramatisieren, damit wir letztlich uns alle in Angst und Sorge impfen lassen würden, einen Chip bekommen würden und die Überwachung dann vonstatten gehen könnte. Reine Verschwörungstheorie mit Hang nach rechts offen, aber er weiß auch immer ganz genau, wo er dann nicht weiterredet. Wenn er von großen Familienzusammenhängen redet, fällt dann eben nicht vielleicht einschlägige Namen, die in diesem Milieu sonst ganz gerne kursieren. Ihr seht, ich springe ein bisschen, damit ich das Zeitfenster einhalte. Ja, Und auch er, Ken Jebsen, ist mitten dabei. Und hier sieht man nochmal, dass tatsächlich Bill Gates für sich eine der zentralen Figuren ist, wo dann eben versucht wird, diese große Weltverschwörung darzustellen. Bisher ist Ken Jebsen meines Wissens nach bei den zwei Demonstrationen, die ich mitverfolgt habe, mir nicht aufgefallen. Der hat dort nicht offen geredet bei Querdenker. Aber es gibt tatsächlich Verstrickungen. Beispielsweise Heiko Schöning von Ärzte für Aufklärung ist jemand gewesen, der auch schon bei ihm ein Interview gegeben hat. Also da sieht man auch, wie eng dieses Milieu verzahnt ist. Und was manchmal vergessen wird, aber schon über 250 Tage vonstatten geht, ist eben die Mahnwache am Jungfernstieg. Zeitweilig war die eigentlich so ein bisschen, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, sehr wenig besucht. Aber mit dem Kontext der Pandemie hat das zugenommen. Und man muss hier ganz deutlich sagen, man muss bei diesen Reden oft sehr genau hinhören, weil viele wirklich nur betroffen sind, Angst haben, Sorgen haben, gesundheitspolitische andere Vorstellungen haben und. Und wenn man dann lange, lange da bleibt, passiert es eben doch beispielsweise, dass dann jemand da hinkommt und dann doch sagt, die Juden sind's. Sie haben schon immer die Welt versucht zu beherrschen und jetzt versuchen sie es mit der Pandemie. Und wie so oft bei dieser Mahnwache, ich habe die öfters mitbeobachten dürfen, ist dann zu erleben, dass die Veranstalterinnen nichts tun. Es wird dann nicht interveniert. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie eben so massiv in der Kritik stehen. Nicht, weil sie vielleicht selbst antisemitisch sind, aber bei antisemitischen Formulierungen intervenieren sie nicht. Mit dabei ist auch immer wieder Widerstand 2020. Bei der Mahnwache beispielsweise sind sie mit einem Friedensfahrzeug vorbeigefahren. Wenn man sich genauer anschaut, mit wem man es dort zu tun hat, bei diesen Pandemie-Maßnahmen-Gegnerinnen, ist eins ganz auffällig. Es ist der gehobene Mittelstand. Es sind Ärztinnen, es sind Anwältinnen, es sind Heilpraktikerinnen, es sind Waldorfschülerinnen und. Und das ist auch ein neues Phänomen. Und wenn man jetzt ganz groß historisch zurückschaut, kann man sagen, nein, das ist kein neues Phänomen. In Krisen ist genau diese vermeintliche Mitte auch diejenige gewesen, die in Krisen in den 20er, 30er Jahren keine Probleme hatte, dann mit den damaligen Rechtsextremisten sozusagen zusammen politisch zu agieren. Und diese Tradition wird dann auch beispielsweise bei der Aktion Grundrechte deutlich. Rosa von der Beek aus Hamburg unter anderem führt diese Struktur mit an. Und das klicke ich einfach auch nur ganz schnell durch. Wenn man sich nämlich die Webseite anschaut, sieht man dann eben auch, Widerstand 2020 ist dabei, KenFM ist dabei, aber auch Rubicon ist dabei. Rubicon News kommt eigentlich aus dem Spektrum der Linkspartei, wo es auch sozusagen eine Verschiebung nach rechts leider gibt. Und da merkt man aber eben auch, was da für ein unterschiedliches Milieu präsent ist. Und bei so einem Vortrag, man muss es leider sagen, kann eine Person leider überhaupt nicht mehr fehlen. Xavier Naidoo, der tatsächlich in den letzten Jahren mehr und mehr durch verschwörungstheoretische Ansätze aufgefallen ist. Hier ein Bild von einem Screenshot sozusagen, wo er in die Kamera völlig entsetzt und erschrocken und weinend davon spricht, dass sozusagen eben die Kinder bedroht würden und. De facto spielt er auf die QAnon-Verschwörungstheorie an. Ich fasse die ganz kurz zusammen. Der Grundgedanke ist, es gäbe eine Elite in Hollywood und in der Politik in den USA, die beispielsweise eben Kinder abgreifen würden und da satanische Rituale mit ihnen verüben würden, bis hin auch Blut abnehmen, weil man mit diesem Blut man sich dann verjüngern könnte. Und Donald Trump wüsste das. Und der würde was dagegen tun. Und dann merkt man eben auch, wo das Klientel dann wahlpolitisch jetzt auch bei den kommenden Wahlen sich hin verhalten könnte. Xavier Naidoo, was enorm schwierig einzuschätzen, was in den letzten Jahren mit ihm passiert ist. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört, wo eine ihm nahestehende Musikerin sagte, er hätte komplett ein anderes Milieu. Sie hätten ihn nie, schon lange nicht mehr erreicht. Und tatsächlich scheint er ernsthaft daran zu glauben. Er hat auch mittlerweile kein Problem mit Kompakt, dem Magazin von Jürgen Elser sozusagen zusammenzuarbeiten. Jürgen Elser ist der Chefredakteur von Kompakt. Kompakt ist ein erfolgreiches Zeitungsprojekt, das auch durch Kongresse und auch eben durch eine starke Internetpräsenz es geschafft hat, als eines der führenden Organe in diesem neurechten Milieu sich zu platzieren. Und die AfD hat genau hier eine Schwierigkeit. Sie hat nämlich keine einheitliche Position. Sie tendiert zwischen ihrem immanenten Konflikt, eine seriöse Partei zu sein oder eine Protestpartei sein zu wollen. Und das ist natürlich auch genau der Unterschied. In der Partei wird nun versucht, sich diesen Protesten gegen die Maßnahmen anzudienen und sie anzuführen mit Forderung und Kundgebungsanmeldung. Aber nicht die gesamte Partei. Und da merkt man eben auch, wie schwierig es für sie ist, gerade zu punkten. Hier beispielsweise von Alice Weidel ein Versuch mit Timo Schupralla, der mittlerweile der zweite Bundesvorsitzende der AfD ist, wo sie mit einem 5-Punkte-Programm, der ein bisschen sozialpolitisch ausgerichtet ist, versuchen, das Thema sozusagen zu bedienen, aber damit sind sie nicht sehr groß durchgekommen. Hier ein fast Gegenbeispiel, wie nämlich AfD-Funktionäre aus Niedersachsen alle aus dem weit rechten Spektrum der AfD kommend, also nicht zu den Moderatoren, die, wenn man sich dann die Forderungen anguckt, dann auch sieht, dass sie einen anderen Tenor haben. Schluss mit der Angstpropaganda, keine Covid-Überwachungs-App, keine Zwangsimpfung, keine Zwangsmasken, also die versuchen sozusagen das Klientel, was auf der Straße ist, gezielt anzusprechen. Ich möchte nur auf den Termin nochmal hinweisen, eine reine Provokation natürlich, dass es am 8. Mai ausgerechnet stattfinden sollte. Erfreulicherweise hat die Kundgebung auch nicht stattgefunden, aber ich glaube, für das verschwörungstheoretische Klientel, für diese Mentalität war es schon wichtig, dass diese Ankündigung im Netz war, dass sie es sehen konnten, ah, die AfD ist doch näher bei uns, als wir gedacht haben. Ja, und hier ein Bild aus einer Zeit, die vergangen ist. Alexander Gauland und Jörg Meuthen sind sich gerade auch nicht mehr so grün, nämlich genau aus dem Konflikt, den ich gesagt habe. Und damit wir auch noch diskutieren können, fasse ich jetzt 2 Punkte nochmal zusammen und überspringe etwas anderes. Die AfD hat nämlich wirklich das Problem, dass sie zwei Parteien in eine ist. Sie ist in vielen Punkten immer einer Meinung, Einwanderungs-, Gedenk- und Asylpolitik beispielsweise. Aber der Disput zwischen Meuthen versus Höcke Kalbitz ist ein Konflikt nicht nur über vielleicht arrogante Männer, sondern er ist vor allem ein Konflikt über die Sozialrenten- und Wirtschaftspolitik. Und hier sind sie sich überhaupt nicht einig. Sozialpatriotismus, das ist der Flügelbegriff sozusagen von Höcke und Kalbitz, kontra neoliberalen Positionen, für die Meuthen steht. Und genau das ist der zentrale Knackpunkt. Und das ist auch der Knackpunkt, der die gesamte rechte Parteienlandschaft europaweit auch bewegt. Will man hin zu einem sozialen Patriotismus, quasi Deutsche zuerst, und wenn vielleicht noch was über ist, gibt man den anderen eventuell auch etwas. Und dann bestimmt man natürlich auch erstmal selbst, wer ist hier überhaupt Deutsch. Oder eben grundsätzlich ein neoliberales Konzept, was nichts anderes bedeutet. Weniger Staat, weniger Sozialleistung, weniger Krankenversicherung und. Und das ist der tiefe Wesenskern, in dem die AfD gerade zutiefst zerstritten ist. Alle Ansätze, hier zu einer kollektiven Meinung zu kommen, zu einem Konsens zu kommen, sind bisher komplett gescheitert. Und natürlich ist die jeweilige Ausrichtung dann entsprechend auch die Rhetorik darauf abzustimmen. Wenn man Wolltensbegriffe verwenden möchte, ist es einerseits ein bürgerlich-konservatives oder eben ein staatlich paternalistisch geprägtes Wählermilieu, was man erreichen will. Das bedeutet aber eben auch, dass die Ansprache dieses Milieus eine andere sein muss. Und genau das ist die nächste Konfliktebene innerhalb der AfD. Mit welcher Rhetorik inszeniere ich mich? Da merkt man eben auch, dass es nicht nur eine Stilfrage ist, sondern es geht um die inhaltliche Ausrichtung. Und welche Dynamik beispielsweise ein Björn Höcke entfachen kann, wird vielleicht an einem kurzen Mitschnitt von einem Flügeltreffen, wo sie noch offiziell Bestand gehabt haben, deutlich. Und ich hoffe, das klappt jetzt technisch. Und ich zitiere nur, bei einem Test wurde ich gefragt, ob es auch Tüten gäbe, wo man kurz sich entspannen könnte. Wenn man das jetzt anhört, ich kann nur sagen, es dauert noch 4 Minuten. Also das kann man durchhalten.
Erreicht, liebe Freunde. Wir haben erreicht, dass die CDU und die FDP sich ehrlich machen mussten. Wir haben, und das waren wahrscheinlich die zahlreichsten Rückmeldungen, die mich und meine Freunde erreicht haben, nach diesem ganzen Fall Thüringen, nach diesem Fall Erfurt. Wir haben erreicht, dass die unerträgliche Erstarrung, die so bleiern in unserem Land liegt, auf einmal durchbrochen war. Dass etwas in Bewegung geraten war, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland. Und ich glaube, das ist das größte Verdienst, das wir als AfD in diesem Zusammenhang erworben haben. Wir haben gezeigt, dass die Einheit alles ist. Die AfD-Fraktion in Thüringen steht wie ein Mann. Wir leben diese Einheit vor, jetzt und in Zukunft, und wir sind uns inhaltlich treu geblieben. Und auch das ist das Zeichen, das aus Thüringen und aus dem Flügel immer und immer wieder kommen muss. Es gibt Positionen, die sind für uns nicht verhandelbar. Hat das auf den Punkt gebracht. Es gibt in diesem Land, in dieser Zeit für das politische Establishment keine AfD, die akzeptabel wäre. Akzeptabel wäre nur eine FDP, eine AfD als Mehrheitsbeschaffer für einen Seniorpartner der Altparteien. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir haben einen anderen Auftrag. Wir wollen eine grundsätzliche Wende der Politik in Deutschland, liebe Freunde. Es gibt Dinge, die ich sage, von denen ich sage, sie sind nicht verhandelbar. Die Meinungsfreiheit werden wir uns zurückholen in diesem Land. Sie ist nicht verhandelbar. Jeder Demokratie. Und wenn die Herrschaft der politischen Korrektheit noch so drückend ist und noch so viel Kraft von uns erfordert, zumindest ihrem Widerstand entgegenzusetzen, dann werden wir diese Kraft aufbringen. Heute und morgen, und wenn es noch Jahre dauert, bis wir die Herrschaft der politischen Korrektheit gebrochen haben, wir werden sie brechen. Ist die letzte evolutionäre Chance für unser Land. Wir als Flügel leben vorbildlich die Einheit. Ich habe niemals gesagt, dass nur für den Flügel in der AfD Platz wäre. Nein, ich habe immer betont, die AfD ist eine Volkspartei mit einer großen Breite. Das muss sie auch sein und die muss sie auch haben. Aber wir wollen respektiert werden, wir wollen akzeptiert werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit unserem sozialpatriotischen Ansatz die Zukunft dieser Partei darstellen, liebe Freunde. Diese Partei muss sozialpatriotisch werden. Und wir werden sie
Ich gehe mal ohne Elegant raus. Ja, ich glaube, allein am Applaus, und ich habe das auch selbst auf Parteitagen erleben dürfen, wird schon ziemlich deutlich, dass Herr Höcke eine enorme Ausstrahlung auf ein bestimmtes Milieu hat. Und man könnte jetzt hier aus dieser kurzen Rede unglaublich viel herausziehen. Ich möchte nur zwei Punkte hervorheben. Der eine Punkt ist wieder die Umdeutung, dass es hier eine Meinungsdiktatur geben würde. Und der andere Punkt ist eben auch, dass Sie sozusagen dieses System brechen wollen. Das ist die zentrale Botschaft, die er vermittelt. Und gleichzeitig warnend sagt, sie sind die letzte Chance. Wenn sie es jetzt nicht schaffen würden, dann bestünde die Möglichkeit, dass sozusagen die ureigene Bevölkerung nicht mehr in der Lage ist, sein Land, das eigene Land zu retten. Und da merkt man eben auch etwas anderes, nämlich wie eng die AfD, dieser radikale Flügel, auch wenn er als Flügel nicht mehr offiziell da ist, sich in einem bestimmten Kontext bewegt. Nämlich in dem Kontext, und Björn Höcke hat es eben gerade auch selbst angedeutet, das Institut für Staatspolitik. Er zitiert nämlich Götz Kubitschek direkt, und tatsächlich ist es so, dass Götz Kubitschek eng mit den radikaleren Kräften innerhalb der AfD zusammenarbeitet. Und Götz Kubitschek leitet nicht nur das Institut für Staatspolitik, sondern er verantwortet auch den Verlag Antaios, und dort ist das Buch entschieden von Regino Camus, Revolte gegen den großen Austausch. Dort wird nämlich behauptet, dass die Eliten in Medien und Wirtschaftspolitik daran arbeiten würden, die ureigene Bevölkerung austauschen zu wollen und quasi deswegen die Fremden dann auch ins Land holen würden. Das Tragische an Camus ist vielleicht auch, dass er eigentlich in Frankreich bekannt geworden ist, weil er sich für die Rechte für Homosexuellen und Lesben eingesetzt hat und auch da sehr stark in den ersten Jahren publiziert hat und mittlerweile im tief im rechtsextremen Milieu tatsächlich versunken ist und der Inspirator sozusagen für diesen zentralen Gedanken des großen Austauschs, den wir bei der AfD finden, den wir bei der Identitären Bewegung finden und dann eben auch in dem Milieu von Götz Kubitschek. Und um nochmal deutlich werden zu lassen, wie Götz Kubitschek eigentlich da an dieser Stelle tickt, sei er in seinem Buch auf seinen Gesprächsband verwiesen, nie zweimal in denselben Fluss. Und ich lese hier mal vor. In dem 2018 erschienenen Gesprächsband führt Höcke aus, vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Sie ist den Interessen der autochthonen Bevölkerung, also der Ureigenen, verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihren eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Man ahnt schon, wo es darauf hinausgeht, und dann geht es weiter. Ja, neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein, also ein Rückführungsprojekt. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Auch im Dunkeln sehe ich, dass einige den Kopf schütteln über solche Aussagen, weil hier schwingt natürlich mit, sie entscheiden, wer hier deutsch sein soll. Und ein deutscher Pass macht für sie noch lange keinen deutschen Staatsbürger und auch keine Staatsbürgerin. Und in dem Band wird er noch deutlicher. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen, sei er sich sicher, dass am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Er träumt da unter anderem auch von Dörfern im ländlichen Raum, aus denen man sozusagen wieder dann zu großer Größe kommen könnte. Er verklausuliert das ein bisschen, er bezieht sich dort nämlich auf Asterix und Obelix, um dieses Bild zu haben und die Radikalität dieser Aussage wahrscheinlich auch ein bisschen zu schwächen. Wenn man diese Sätze sich genauer anschaut, ist natürlich auch die zentrale Botschaft hier ganz klar. Einerseits Remigration und gleichzeitig wird hier gesagt, diejenigen, die für eine offene, plurale Gesellschaft sind, sollen bitte sehr auch weg. Kurz gesagt, wir. Oder mit Meutens Worten, weg aus diesem rot-grün 68er versifften Deutschland kriegt hier auch meiner Meinung nach einen anderen Kontext. Und tatsächlich erleben wir auch in Hamburg, um das noch ganz kurz anzudeuten, so eine Doppelbödigkeit, nenne ich das mal ganz für sich. Alexander Wolf, der Fraktionsvorsitzende der AfD an der Elbe, ist jemand, der ganz engagiert jetzt sagt, so, jetzt haben wir Höcke beispielsweise in die Schranken gesetzt, weil der Flügel aufgelöst worden ist, und suggeriert damit gleichzeitig wieder, er sei ein Moderator. Ich sage es ganz vorsichtig, Alexander Wolf ist Mitglied als alter Herr einer rechtsextremen Burschenschaft in München, das ist auch seit Jahren bekannt. Er hat auch eine Liedsammlung veröffentlicht, wo unter anderem Lieder aus der Nazi-Zeit mit dabei sind. Und wenn die sich so alle so ein wenig bekriegen und alle nicht gut gelaunt sind, passiert es dann auch, dass sie Internas ausplappern. So hat beispielsweise Götz Kubitschek explizit betont, selbst in seinem Kreise wäre diese Liedsammlung anstößig gewesen. Da merkt man dann eben auch, da versucht man jetzt auch Herrn Wolf sozusagen in die Mangel zu nehmen. Und Herr Wolf ist im Übrigen auch derjenige, der dieses sogenannte Infoportal Neutrale Schule, also das PETS-Portal, um Lehrerinnen und Lehrer einzuschüchtern, wenn sie über die AfD sozusagen im Unterricht etwas machen wollen. Und der große Austausch, und da muss man auch ganz deutlich sagen, das ist jetzt alles nicht so weit hergeholt, ist tatsächlich auch die Motivlage gewesen von den Attentätern in Christchurch. Und an der Stelle sei darauf hingewiesen, er hat ein Jahr vorher der Identitären Bewegung eine größere Geldsumme gespendet. Martin Sellner, der führende Kopf der Identitären Bewegung in Österreich und Deutschland, hat diese Spende auch angenommen und sich höflich bedankt. Es hat dann später eine Ermittlung gegen ihn gegeben, wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung beispielsweise, die meines Erachtens auch wirklich sehr weit hergeholt gewesen ist. Ein Jahr vor dem Attentat gab es die Spende. Ich glaube, in anderen Kontexten würden wir das auch sehr kritisch sehen. Es ist auch sozusagen im Sande verlaufen. Aber das hat man der Identitären Bewegung dann vorgehalten und meines Erachtens zu Recht, weil die Spende, da kann man vielleicht nichts für, aber dass der Attentäter genau wie die Identitäre Bewegung wegen dem großen Austausch das Attentat verübt hat, da sieht man eben die ideologische Nähe. Und eine Nähe mit den Attentätern von Walter Lübcke hat die AfD auch. Nicht nur, dass er dort mitmarschiert ist, der Attentäter von Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten aus Kassel, kommt aus dem harten militanten rechten Milieu, unter anderem von Combat 18, Blood and Honor, um nur zwei Gruppen zu benennen. Aber tatsächlich hat er eine ganz kleine Spende im Vergleich zu den Attentätern in Christchurch der AfD zukommen lassen. Und hier sei nur ganz kurz darauf hingewiesen, wie dann die AfD damit umgeht. Wir haben nämlich dann als Taz höflich nachgefragt, ob die Spende eingegangen wäre. Und dann haben wir ein Statement bekommen, dass man aus datenrechtlichen Gründen sozusagen nichts über Spender und Spendenhöhen sagen könnte. Wir gehen mit dem Artikel online und aus allen ihren sozialen Netzwerken wird dann quasi gefeuert, richtig Stellung zu einer falschen Tatsachenbehauptung in der Taz. Was ist passiert? Kein anderes Medium hatte das aufgegriffen. Monate später waberte es dann bei manchen anderen Redaktionen dann doch nochmal. Aber tatsächlich, sie haben es geschafft, das Thema damit komplett zu blockieren, über ihre enorme Aufstellung in den sozialen Medien. Und gleichzeitig ist etwas anderes auch passiert, nämlich gar nichts. Wir sind weder verklagt worden, was normalerweise der Fall ist, wenn es eine falsche Tatsachenbehauptung gibt, noch haben wir jemals diesen Text deswegen zurückgezogen. Aber wie gesagt, es hat geklappt, diesen Druck zu machen, diese Verunsicherung zu schaffen. Und da merkt man eben auch, wie weit rechts die Republik ist und auch, wie weit sozusagen Menschen schon verunsichert sind, selbst in den Medien. Und ein bisschen schon abschließend möchte ich nochmal auf einen Marsch erinnern, einen Schweigemarsch in Chemnitz, wo ein Mensch tragischerweise zu Tode gekommen ist. Und nach diesem Marsch habe ich den Eindruck und mehrere Kolleginnen auch, dass tatsächlich dann bei den Sicherheitsbehörden auf einmal eine andere Wahrnehmung da war, weil nämlich fast 5000 Menschen auf der Straße waren und man konnte sehen, dass da viele miteinander auf der Straße waren. Hier, die Expertinnen unter euch werden gleich sehen, Martin Sellner mittendrin eben auch die Führungsriege des aufgelösten vermeintlichen Flügels, Götz Gutsche, Andreas Kalwitz und Björn Höcke. Daneben die gesamte Pegida-Führungsriege, mittendrin Götz Kubitschek, mittendrin Personen aus dem Spektrum der freien Kameradschaften, der autonomen Nationalisten, die sich aufgelöst haben, die verboten worden sind und dann tatsächlich in die Partei Die Rechte eingetreten sind. Und auch hier werden die Expertinnen im Raum sofort erkannt haben, aha, Ursula Haverbeck trägt da jemand auf dem T-Shirt, ein Konterfei. Das war die Spitzenkandidatin der Partei Die Rechte für die Europawahl. Und sie ist die bekannteste Holocaust-Leugnerin mittlerweile, glaube ich, auch im internationalen Kontext. Sie ist auch deswegen in Haft gekommen und das, obwohl sie in sehr hohem Alter war. Ich habe die ganze Zeit bei diesem Marsch eins nicht erlebt, dass irgendwann ein Verantwortlicher der AfD gekommen wäre und gesagt hat, Moment mal, dieses T-Shirt, Holocaust-Leugnung geht gar nicht oder dieses Tattoo geht gar nicht oder andere szenetypischen Insignien, die dort zu sehen gewesen sind, aus den klassischen szenetypischen Internetportalen bestellt, mitnichten. Man hat eigentlich gesehen, dass hier eine Mischszene zusammensteht, allen mit ihren Unterschieden, aber gleichzeitig zusammen agieren können. Und darum sagen wir auch, dass es längst eine soziale Bewegung von rechts gibt, mit unterschiedlich agierenden Akteuren und populistischem Profil. Die AfD ist das parteipolitische Gravitationsfeld, trotz Krise. Die neue Rechte von junger Freiheit bis zum Institut für Staatspolitik bilden ideologische Zentren. Die identitäre Bewegung, auch wenn ihre Facebook und andere soziale Medien mittlerweile gesperrt worden sind, sind wie 1% für unser Land und Pegida die atmosphärischen Anheizer. Die Kompakt, Magazin für Souveränität, BE-News, Card und Zuerst, inklusive ihrer virtuellen Präsenzen, sind tatsächlich die medialen Beschleuniger. Und wir erleben eben eine Mischszene von Wutbürgerinnen mittlerweile auf der Straße, wo es ihnen egal ist, mit wem sie auf der Straße sind. Entweder weil es ihnen wirklich nur egal ist oder weil es eben doch hier und dort einzelne inhaltliche Gemeinsamkeiten gibt. Und das, denke ich, ist einer der Gründe, warum auf einmal dann das Bundesamt für Verfassungsschutz kritischer die AfD sich angeschaut hat. Und da haben wir auch gleich in den Medien so etwas Selbstgefälliges erlebt. Da hat man gedacht, ach guck, da auf der Straße. Man kann aber auch sagen, das findet auch in den Salons der Republik statt. Hier Bilder, die Matthias Matusek, ein Spiegelstar, selbst ins Netz gestellt hat von seinem Geburtstag. Und dort hat er unter anderem eben dann zu Gast gehabt, einen der führenden Köpfe der identitären Bewegung. Es ist der Chefredakteur der Jungen Freiheit da gewesen. Es ist auch Erika Steinbach da gewesen. Erika Steinbach ist die mittlerweile Chefin der AfD-nahen Bundesstiftung, früher immer schon der harte rechte Flügel der CDU gewesen. Und auch ein bekannter Moderator ist auch noch da gewesen und mehr Namen möchte ich jetzt auch gar nicht groß sagen. Wenn wir also sagen, dass wir in den letzten Jahren erleben konnten, dass es innerhalb der bundesrepublikanischen Landschaft eine politische Veränderung gegeben hat, dann meines Erachtens die, dass sozusagen Scham und Scheu gesunken sind und man mehr und mehr auch miteinander sich zeigt, Zusammenarbeit. Und immer dann, wenn es vielleicht noch kritisiert wird, dann so sagt, naja Gott, was ist das Problem? Und als nächstes wird dann wieder darauf hingewiesen, dass diese Political Correctness doch wirklich das Hauptgefährlichste sei, weil man könne ja angeblich nicht offen in der Bundesrepublik diskutieren. Und in dem Kontext möchte ich noch auf einen Gedanken eingehen, wo wir erleben, dass dieses Feld neben dem großen Austausch, sozusagen die rassistischen Positionen, noch ein großes, weites anderes Feld präsent ist. Hier eine Aktion der identitären Mädels und Frauen, wie sie sich selbst genannt haben, bei den Landungsbrücken. Bei dem Bild kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. 2006, die Frau hat keine Blessuren. 2016 hat sie eine Frau Blessuren angemalt. Ich glaube, wir alle wissen sofort, es geht um die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in verschiedensten Städten und 2026 dann eben die Vollverschleierung. Jetzt sage ich mal, wie ich mir dazu eine Berichterstattung gewünscht hätte. Oh, interessant. Sexuelle Gewalt in Deutschland gibt es erst seit 2016. Wow, die deutschen Männer sind super. Genau das ist nämlich hier die Argumentationskette, die man ihnen vorhalten kann. Sie machen sich nur stark für Rechte für Frauen, auch für Homosexuelle, wenn sie den Islam kritisieren. Ansonsten herrscht ein erzkonservatives Frauenbild vor. Und auch gerade beim Antaios Verlag und bei der AfD wird unglaublich viel von der neuen Männlichkeit, die wiederentdeckt werden muss, publiziert und geredet, weil wir dann auch endlich wieder wehrfähig wären. Und der Kontext, auf den ich hier anspielen möchte, ist tatsächlich, dass wir dort eine Popularisierung des Antifeminismus erleben. Und wenn man sich dann nochmal genauer anschaut, beispielsweise die Manifeste, wenn man die so nennen möchte, der Attentäter der letzten Jahre, sei es in Christchurch oder sei es in Halle, dann finden wir immer massive Angriffe gegen Frauen, vor allem gegen selbstbewusste Frauen, gegen Frauen, die aktiv sind, die selbst über ihren Körper bestimmen wollen, sind für sie neben der Islamisierung eigentlich der zweite große Hauptfeind. Und das ist meines Erachtens in den letzten Jahren glücklicherweise, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, im Diskurs auch mehr wahrgenommen worden. Und als abschließender Gedanke, gerade der Antifeminismus ist wesentlich stärker verbreitet, auch in der Mitte der Gesellschaft, weswegen ich befürchte, dass dieses Milieu sozusagen über diese Argumentationskette neue Zugänge in die Mitte der Gesellschaft findet. Man könnte es fast ein bisschen zynisch sagen, man muss nicht neu recht sein, um frauenfeindlich zu sein, und genau auf dieses Klientel wird abgezielt und abgestimmt. Und hier erleben wir eben auch, dass ein neues Feld für sie wesentlich breiter auf einmal popularisiert wird. Vielen Dank für eure unendliche Geduld, und wir können noch, wie ich sehe, glücklicherweise noch diskutieren. Schönen Dank.
Gerne.
Ja, ich hätte gleich eine Frage. Und zwar am Anfang ging es ja noch, also erstmal vielen Dank für die Vortrag. So, und am Anfang ging es ja noch um die Flügeldifferenz, und das fand ich super spannend, wie Sie das da irgendwie gezeigt haben. Generell für mich ist noch die Frage offen, geht der Flügel anders mit der Corona-Pandemie und den Demos um, also den Hygienedemos, als der Rest der AfD? Also gibt es da sichtbare Diskrepanzen, wie sich diesen Hygienedemos genähert wird, oder ist da generell eine allgemeine Ratlosigkeit über Flügel und generell der AfD hinweg?
Also uns nicht aufgefallen, dass Personen des Flügels beispielsweise jetzt diejenigen sind, die ganz massiv auf die Corona-Gebellen und Gebellen hinzugehen.
Das ist andersrum, wird es ja mehr Sinn machen.
Das habe ich nicht verstanden.
Also, wenn wir so vom neoliberalen Weltbild denken, würde ich sagen, dass die sozialen Patrioten...
Ach so. Von beiden Seiten nicht.
Okay.
Also wir können nicht sagen, dass aus den beiden Spektren man sieht, ach, die forcieren den einen Kurs, die anderen forcieren den anderen Kurs. Das scheint eher regional bestimmt zu sein. Das kennen wir ehrlich gesagt auch aus anderen Kontexten von sich annähernden Bewegungen, wo es oft eher der Fall sein kann, dass da individuelle Neigungen vorherrschen, dass man selbst zum Beispiel Impfgegner ist und AfD-Mitglied und dann sagt, na komm, das tut sich ja an. Und es kann aber auch gut sein, dass man eben der, sage ich mal, der klassischen Medizin, der Schulmedizin nahesteht und dann auch denkt, nee, also lieber nicht.
Ja, okay.
Aber es ist kein Lager zu schaffen, bisher nicht erkennbar.
Danke.
Nach der ersten schnellen Wortmeldung sehe ich keine. Gerne.
Ich fand es so spannend, so ganz viele Gedanken dazu natürlich. I keep on going. Also insbesondere spannend fand ich auch den letzten Teil eben zum Antifeminismus, weil ich glaube, das Inzeltum hat Deutschland erreicht. Würde ich jetzt, also Insel Involuntary Celibates, das sind junge Herren, die überzeugt sind, dass sie ein staatliches Recht auf Sex haben. Genau, das habe ich natürlich auch durchgesehen und ich wollte sagen, ob es da, also weil das ja auch eng verknüpft ist, wie mit der identitären Bewegung hier jetzt gezeigt wird, mit den Rechten, ob es da einen Corona-Hygiene-Zusammenhang gibt, ob quasi durch, ob sich quasi die Themenfelder jetzt Anti-Corona und der Insel Antifeminismus auch schon am Kreuzen sind oder ob das eher was ist, was wir noch so in der Zukunft erwarten können.
Kannst du die Antwort?
Entschuldigung. Ja, man sieht, ich habe es übersprungen, dieses Motiv. Ich bin da auch drüber gestolpert, bin ich jetzt nicht als Werbetext verstehen, aber wir haben jetzt gerade dieses Jahr ein Buch herausgegeben, Rechte Ego-Shooter, wo Veronika Kracher unter anderem einen Aufsatz dazu geschrieben hat. Und ich habe ergänzend dazu einen Aufsatz geschrieben, inwieweit Antifeminismus mit dem Antisemitismus eng zusammenhängt und das auch schon sehr früh mit der deutschen Tischgesellschaft, also in der Romantik, schon beginnt. Und das sind die Bilder, wie man sich dann in Szene setzt. Und da merkt man eben, wie eng die Inselbewegung tatsächlich auch hier mit der identitären Bewegung offensichtlich so eng ideologisch verzahnt ist, dass man kein Problem hat, die Motivlagen und die Argumentationskette zu übernehmen. Ne?
Obwohl es natürlich
umgekehrt ist.
Also, ja.
Und in dem Fall ist tatsächlich eben auch festzustellen, dass wir da bisher ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen haben, dass sie sich sehr stark auf die Pandemie ausgerichtet haben. Von dem Personal, was wir dort kennen und einschätzen, scheint es aber auch eher zu sein, das interessiert diese jungen Männer nicht so sehr. Nein, mit nichts meine ich, wir können das nicht als großes Moment da sehen. Natürlich haben wir diese Formulierung, was ist männlich, was ist weiblich und so weiter. Aber ich glaube, die sind gerade eher damit beschäftigt, nochmal wegen Halle. Sind die da sehr am sich austauschen, wie weit man dieses Attentat einordnen sollte. Wer ist jetzt der Stärkere, wer hat den höchsten Highscore, also die meisten Menschen ermordet, in dieser Zynik dieser Leute. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, die sind noch ein bisschen so in ihrem eigenen Kosmos. Und natürlich gibt es solche Sprüche und solche Texte und Tweets und sowas, aber es ist nicht so ein Massending.
Vielen Dank. Also.
Ja, sorry, Berufskrankheit, bin ja selbst Journalist. Also Matthias Matusek war jahrelang ein wichtiger Redakteur, Kulturredakteur beim Spiegel. Und er ist tatsächlich jemand gewesen, der dort auch schon immer sehr provokant geschrieben hat und auch versucht hat sozusagen, also gerade diese politische Korrektheit fand er unerträglich. Und letztlich ist er mit großem Krach beim Spiegel gegangen und hat dann noch für andere große Zeitungen publiziert und hat diverse Bücher veröffentlicht. Und er wird eigentlich gefeiert wegen seinem Sprachstil und deswegen auch oft in den politischen Lagern, wenn man das mal so einteilt, gibt es dann doch viele Freunde und Bekannte, wo man dann überrascht ist, die dann einfach die Ästhetik schön finden. Ja, und weniger den Inhalt. Ich muss gestehen, ich habe noch nie verstanden, wie man das trennen kann, aber die können das und dann feiert man halt zusammen. Also ich habe jetzt auch nicht aufgelistet, wer alles von der Zeit vom Spiegel auch bei der Party gewesen ist. Ich fand es nur irre, dass er das alles selbst ins Netz gestellt hat. Das drückt natürlich auch einerseits so eine Selbstdarstellung aus, ja, wahrscheinlich auch zu zeigen, hier, die kommen alle zu mir, ich bin wer. Aber ich habe auch den Eindruck, gerade Arroganz ist immer ganz hilfreich für die Recherche. Ich habe das, und gerade bei Männern funktioniert das wunderbar. Wir sind ja jetzt offline, dann kann ich das ruhig erzählen. Wir haben mal zusammen eine andere Recherche gemacht. Da ging es um Rechte in Hamburg und da ging es um die Verstrickung des Haus Bismarck. Und wir haben das sehr gut vorbereitet, das Interview. Und eine Kollegin, weil ihr die Technik gehört hat, hat gesagt, nee, du stellst die Fragen und ich bediene die Technik. Und ich habe die erste Frage gestellt und der Fürst von Bismarck, So, hat nicht funktioniert. Dann hat sie irgendwann mal eine Frage gestellt und hat man wirklich das Gefühl, ein alter Herr muss jetzt alles erzählen, was er weiß, um dieser jungen Frau zu erklären, wie die Welt funktioniert und wen er alles kennt. Dann hatte ich da die Aufnahmegeräte in der Hand und konnte sie Gott sei Dank auch bedienen. Und der hat sich um Kopf und Kragen geredet. Ja, also das ist, glaube ich, bei vielen Männern, einige nicken, glaube ich, oft der Fall, dass sie dann sich gerne darstellen.
Also, ich wollte noch mal was sagen. Ich hatte jetzt auch schon mal die Theorie gehört, dass die AfD im Moment sehr ruhig ist, so in Pandemiezeiten, weil ja eigentlich so alles, was so passiert im Moment, also dieses, gerade am Anfang, so dieses von oben herab einfach Anordnen von irgendwelchen Maßnahmen, die sinnvoll waren, ja eigentlich eher sowas ist, was eine rechte Partei macht. Und was sollen sie da machen dann, wenn das jetzt auf einmal die anderen Parteien sich da nicht zerreden, sondern also dass sie damit da irgendwie keinen Angriffspunkt hatten?
Ja, ist auch ein Grund. Das meine ich mit der Zerstrittenheit da drin, ne? Dass die einen sagen, wir wollen Bewegungsparteien sein und seriöse Partei sein. Und zu der seriösen Partei gehört dann natürlich eben auch, nicht irgendwie Randale zu machen wegen der Pandemie, sondern klare Richtlinien, klare Weisungen. Und da hatte die AfD am Anfang sogar das Problem, dass sie der Bundesregierung auch noch zugestimmt hat in den Maßnahmen. Ja, und in dem Kontext ist ihnen das auch um die Ohren geflogen. Und darum sind dann auch die Likes und Tweets enorm gesunken, weil sie das einfach, sie haben einfach diese Mentalität nicht bedient. Sie haben natürlich diese autoritäre Mentalität da, aber die hat sich hier mehr auf das andere dann verlagert. Also mehr auf dieses, ne, auf die Verschwörungsmentalität. Aber eigentlich, das erlebe ich auch immer wieder bei Parteitagen, wenn man sich bei Rechtspopulisten unbeliebt machen möchte, wenn man die so nennen möchte, man muss nur lange Diskussionen anfangen. Das kenne ich schon vom Schildparteitag in Hamburg noch. Ja, alle, die was werden wollten bei der Schildpartei und dann angefangen haben, ja, über Satzung reden zu wollen, lange. Meistens kommt schnell dann Handzeichen, Schluss der Debatte und der Antrag ist auch schnell durch. Die wollen nicht reden, die wollen Beschluss, die wollen geführt werden. Und in dem Sinn ja, aber hat hier nicht mit der Pandemie funktioniert. Ja, gibt ja auch ganz tolle andere Programmpunkte. Ja, dann sag ich, wenn ihr mögt, noch einen schönen Tag, ne?